ARD.
Wäre der britische Historienfilm Lawrence von Arabien nicht gedreht worden, gäbe es heute nicht König Abdullah II. Von Jordanien. Was da dran ist und welche Rolle das jordanische Königshaus in Jordanien spielt und wie es tickt, das alles gibt es jetzt hier.
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Ja, und mir ist es auch wieder ein besonderes Vergnügen, eine neue Folge Annelies royale Welt aufzuzeichnen. Ich war ja jetzt mal längere Zeit auch mal im Urlaub, nicht nur Chrissy Kahn, sondern ich habe auch mal Urlaub. Und deswegen bin ich jetzt wieder da, ganz frisch. Ich sage hallo, liebe Podcast-Fans da draußen. Und Chrissy Kahn kann leider nicht heute dabei sein. Nein, er hat keinen Urlaub, er moderiert. Schade, schade, ich soll ganz viele liebe royale Grüße ausrichten, hat er mir gesagt. Aber ich bin natürlich heute nicht allein. Ich begrüße jetzt heute bei mir in meinem Podcast Annelies royale Welt Jürgen Worlitz. Hallo, Herr Worlitz.
Ja, schönen guten Tag. Und dann sage ich dann mal, ich sitze an der Ostsee in meinem Einzimmer. Kleines Studio hier, es halt ein bisschen. Aber ich denke mal, das könnt ihr alle ertragen.
Ja, ich hoffe auch, denn es geht ja auch um den Inhalt. Aber ich denke, die Technik ist soweit in Ordnung. Wenn es irgendwie ein paar Aussetzer geben sollte, was ich nicht hoffe, entschuldige ich mich jetzt schon. Wer meinem Podcast folgt, den kennt natürlich auch Jürgen Worlitz. Jahrzehntelang royaler Reporter, den Royals auf der Spur, auf den Fersen. Herr Worlitz, Sie kennen natürlich auch das jordanische Königshaus. Und ich bin froh, dass Sie gesagt haben, ja, Jordanien, das machen wir doch mal. Und bei uns ist genauso eine steife Brise wie bei Ihnen da oben. Hier windet es in Mainz. Als ich hier jetzt gerade mit dem Fahrrad hochgefahren bin, dachte ich mir, es ist ja wie an der Ostsee wahrscheinlich.
Ja, hier ist ein bisschen orkanartige Böen, sagt man denn. Es soll Sturm geben und es weht bereits kräftig, das ist richtig.
Okay, also Sie halten sich jetzt fest am besten, Fenster zu, dass nichts passiert, dass wir jetzt diese Folge aufzeichnen können. Ja, wir sind ja verbunden über das Internet. Herr Worlitz, wie geht's Ihnen denn so?
Ja, mir geht's bestens. Wir hatten ja auch lange, lange Sonnenphasen hier. Und jetzt ist endlich mal ein bisschen Wasser runtergekommen. Die Landwirte freut's. Mir ist es egal.
Und Sie hatten auch viel zu tun. Sie waren ja auch in Sachen Krönung immer wieder angefragt worden, ne? Also Sie waren auch, wie man so schön sagt, busy, ne?
Das muss man sagen, denn das ist ja auch das größte Ereignis aller Zeiten erstmal gewesen. Mhm. Ich war in Berlin, habe moderiert und muss sagen, ich genieße das immer noch sehr. Ich bin ja schon ein alter Knabe.
Okay, das Alter haben wir ja, glaube ich, schon mal verraten, ne? Kann man ja auch sagen, oder?
Das ist mir egal. Ich bin 74, aber man fühlt sich ja heute wie 54, das sagen alle. Man ist einfach anders drauf.
Und Sie sind ja auch ein absoluter Kenner, jahrzehntelang, ich habe es erwähnt. Sie waren schon in Jordanien, ne?
Ich bin zweimal in Jordanien gewesen und das ist genau 25 Jahre her, nämlich 1998. Und da durfte ich ja, ich sag mal, zweimal in den jordanischen Palästen ein- und ausgehen. Ich sage das mit dem Augenzwinkern, aber ich bin sehr, sehr dicht dran gewesen. Und auch gut drin gewesen in den Palästen.
Ah ja, und es war ja auch noch der Vorgänger von König Abdullah, also sein Vater, König Hussein, und seine Ehefrau Nur.
Ja, wir sagen immer Nur, sie wird ja auch manchmal mit Doppel-O geschrieben. Mhm. Das sind diese arabischen Buchstaben. Da weiß keiner so genau, wie das funktioniert. Aber ich bin mit Königin Nur dort rumgereist, weil ich eine Fernsehproduktion begleiten durfte als Kontakter und Berater. Berater heißt, ich habe immer gesagt, wie man die Leute Anrede, wann man sich zurückhalten soll, wem man die Hand geben darf und wem nicht. Mhm. Und eben auch, wie man so diese Pressestellen und die Hofdamen, ich sage immer, knacken ist ein schrecklicher Ausdruck, aber es bedeutet, man musste die überwinden. Denn die waren ja immer irgendwie davor und versuchten zu blockieren. Und Blockaden sind nicht gut, wenn man was erreichen will. Mhm. Also habe ich das denn so leicht ausgetrickst. Das konnte ich mit ein bisschen Charme.
Ja, wunderbar. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass dieser Historienfilm Lawrence von Arabien wurde ja auch teilweise in Jordanien gedreht. Und da sollen sich ja die Eltern von König Abdullah getroffen haben, weil sie ist eine Engländerin gewesen. Es war ja die erste Frau von König Hussein. Sie war da Assistentin am Set. Und das muss aber relativ schnell gegangen sein, weil 61 haben die ja schon geheiratet. Also die Eltern vom jetzigen König. Und Lawrence von Arabien wurde wurde da auch gedreht. Also es ging hoppla die hopp. Was halten Sie denn davon?
Ja, das sind so Geschichten. Es ist so, dass der König selber immer sehr, sehr unkonventionell aufgetreten ist. Und daher war es auch für junge Frauen möglich, an ihn, jetzt sag ich mal, heranzukommen.
Und Sie sagen ja, viermal verheiratet. Okay, ich meine, da gab es Scheidungen, aber auch eine Frau ist gestorben. Man hat sich dann wieder verheiratet. Aber es hat an seiner Popularität irgendwie nichts gerüttelt. Oder weil er ist ja sehr, sehr beliebt auch gewesen in Jordanien, aber auch in der Welt. Aber das war irgendwie gar kein Problem, weil er hat ja auch westliche Frauen geheiratet. Also die Engländerinnen, er war jetzt gar nicht so ja auf Frauen aus Jordanien oder eben aus dem Nahen Osten irgendwie aus, ne? Unbedingt, sag ich mal. Ne?
Nein, das kann man so sagen. Er hat das immer gleich auch übergangen, diese Ressentiments in dem Lande. Die Frauen sind natürlich dann zum Islam übergetreten, mehr oder minder halb oder vollherzig. Dadurch war das eben die Spannung raus. Aber es gab schon im Land immer, na, ich sag mal, eine große Zahl von Palästinensern, die es sicherlich gerne gesehen hätten, wenn aus ihrem Stamm auch mal jemand in die Ehen dort eindringt. Und das ist ja beim jetzigen König der Fall.
Genau.
Also das hat sich immer gelöst. Das ist also irgendwie überwunden worden durch die Persönlichkeiten dieser Majestäten dort, muss man sagen.
Das Interessante ist ja auch immer, dass dann zum Beispiel die Engländerin, zum Beispiel die Mutter jetzt von König Abdullah, also dem jetzigen König von Jordanien, die hieß ja eigentlich Antoinette Tony Avril Gardiner und wurde dann zu Muna al-Hussein. Die bekam dann natürlich andere Namen und sahen aber immer noch westlich aus.
Und man muss dazu eben sagen, bei dieser Muna, und das ist sehr interessant, die ist nie Königin gewesen. Er hat ihr nie den Königentitel verliehen, sondern sie war immer Prinzessin Muna. Aber sie ist heute natürlich bei allen großen Anlässen im Palast dabei. Der König, der jetzige Abdullah, ehrt seine Mutter und das ist ja auch okay so.
Es ist ja auch so, dass gerade sie natürlich sehr Abdullah auch geprägt hat, also mit ihrer westlichen Einstellung. Er durfte ja auch in England, in den USA in die Schule gehen, ne? Hat dann sozusagen die westliche Ausbildung genossen und war auch bei dieser Elite-Militärakademie in Sandhurst in Großbritannien. Also er ist ja sehr westlich ausgebildet worden, ne?
Das ist richtig. Und muss man wissen, König Hussein hat im Ganzen 11 Kinder aus den 4 Ehen. Eine Adoptivtochter kommt noch dazu. Und die Söhne sind alle Offiziere geworden und sind alle im Ausland gewesen. Auf Unis und die meisten auch in Sandhurst als Offiziere. Also da ist diese Ausbildung ganz stark genutzt worden, diese Möglichkeit, diese auch enge Verbindung zu Großbritannien. Und dort haben sie eben auch die britischen Royals kennengelernt. Und das ist für einen internationalen Hochadel natürlich auch immer schon ein gutes, ja, ein guter Türöffner, sagen wir mal so.
Als Sie dann in Jordanien waren 1998, wie war das da für Sie?
Naja, es ist eine völlig fremde Welt gewesen, das muss man schon sagen. Es war auch manchmal für unsere Verhältnisse leicht bedrohlich, weil ja das Militär dort eine große Rolle spielt. Wir sind also als Team mit Königin Nur in ein großes Flüchtlingslager gefahren vor den Toren von Amman. Und da standen auch wirklich auf der Straße alle 50 Meter Soldaten mit Gewehren, um diese Straße so zu sichern. Und einige sahen so aus, als wenn sie gerade 14 waren. Und da haben wir uns immer so gesagt, wenn hier mal was ist, was passiert denn hier eigentlich? Was machen diese Knaben mit dem Gewehr dann eigentlich? Ballern die einfach los? Und dann in diesem Flüchtlingslager war es natürlich so, dass dort so garagenähnliche Gebäude standen. Und auf diesen Wellblechdächern war eine ungeheure Menge von Menschen jedes Mal versammelt, sodass man auch dachte, wenn jetzt dieses Dach mal runterkracht, was machen dann die Soldaten eigentlich hier mit uns? Dann gibt es ja ein Chaos ohne Ende. Und trotzdem wurde das so geschickt gelöst. Die Königin kam höchstpersönlich am Steuer ihres Mercedes-Wagens angefahren. Das war natürlich so ein jeepähnliches Gefährt. Stieg ganz normal aus, wurde dann natürlich abgeschirmt, insofern, dass man sie nun nicht unbedingt anfasste. Aber auch das war möglich. Sie hat sich mit den Flüchtlingen unterhalten. Und dann ging es in ein Behindertenheim. Und das lief ab wie bei uns. Es wurden Reden gehalten. Und das war eben ganz genauso, wie das bei uns abläuft. Also halt ein royaler Termin.
Ja, und Königin Nord, sie lebt ja noch und hat ja den Königintitel neben Königin Rania. Und es gibt 2 Königinnen in Jordanien, die den Titel haben. Die 4. Frau, Sie hatten es erwähnt. Als König Hussein dann gestorben ist, das war ja ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für die Jordanier. Das war ja, er war ja so wahnsinnig beliebt, dass dieser Tod doch eine große Trauer ausgelöst hat, ne?
Naja, es war eine Trauerhysterie, kann man auch sagen. Das kam aber auch, weil der König nochmal in schwerstkrankem Zustand, also völlig ausgemergelt, ohne Haare, eine Fahrt in seinem offenen Wagen, ein sehr repräsentatives Fahrzeug, durch Amman gefahren war und die Leute mit Tränen in den Augen an der Straße standen und wussten irgendwie, das ist seine letzte Fahrt, das ist sein Abschied. Das war schon sehr bewegend. Und es ist ja immer so bei Majestäten, ich habe ihn ja nun ein halbes Jahr vor seinem Tod noch gesehen. Da war er noch kräftig. Er ging dann in Amerika in die Behandlung, in die größten Kliniken dort. Aber es hat alles nichts genützt. Er hatte eben Krebs. Dieser Verfall war nicht aufzuhalten. Und das wusste er. Und er ist ja nur 63 geworden.
Ja,
ich meine, das ist nicht viel, wenn man bedenkt, wer heute alles 63 ist. Das nicht, da möchte man natürlich nicht abtreten. Und erst recht nicht von so einer Weltbühne. Und erst recht nicht, wenn man so beliebt und ja, sympathisch aufgenommen wird überall.
Und 1999 ist er ja gestorben und dann wurde ja sein Sohn, also ein Sohn König, Abdullah II., mit 37 Jahren, also relativ jung kann man heute sagen, wenn man jetzt nach Großbritannien guckt, ein Jungspund.
Das ist richtig, ich muss dazu nur sagen, König Hussein, also der Vater des Königs, der ist, glaube ich, mit 16 auf den Thron gekommen. Mhm. Kann sein, dass er da erst 15 war. Mhm. Also das ist immer so, wie gerade so genau, die Verhältnisse sind. Mhm. Das Problem war damals bloß, Hussein hatte ja seinen Bruder als Thronfolger etabliert, aber natürlich für den Fall der Fälle. Mhm. Das bedeutet, auf diesen Hussein sind mindestens 30 Mal Attentate verübt worden. Mhm. Und da muss man ja immer mal damit rechnen, dass nicht jeder Schuss daneben geht. Und für den Fall hatte er eben seinen Bruder dort eingerichtet als Kronprinz und der machte seine Sache wunderbar. Mhm. Der ist auch bis heute noch in den Diensten der Krone, er ist 80 inzwischen. Mhm. Den hat er allerdings dann kurz vor seinem Tod, wenn man so will, abgesetzt und seinen Sohn Abdullah als Thronfolger etabliert. Mhm. Davor hatte er noch seinen Sohn aus der Ehe mit Königin Nur als Thronfolger vorgesehen. Mhm. Da hatte er aber wohl geglaubt, er würde noch eine ganze Weile leben.
Ja, ja.
Und so hatte er bestimmt, erst kommt Abdullah und nach Abdullah, nach dem jetzigen König, da sollte Hamse, der Sohn von Königin Nur, kommen. Mhm. Aber das hat dann auch nicht so ganz geklappt.
Da gab es ja auch jetzt Verwerfungen.
Wieder Turbulenzen.
Genau, der ist ja ein Hausarrest. Es soll ja irgendwie angeblich einen Putschversuch gegeben haben. Ich hatte gestern Recherche betrieben über das Land Jordanien und habe dann im ARD-Studio in Kairo angerufen und habe dann mit einem Kollegen gesprochen, Abdulbar Zaran, und das Studio ist auch zuständig für Jordanien. Ich wollte mal so ein bisschen wissen, wie so die derzeitige Stimmung dort ist. Und er sagte, es ist so, dass das Volk natürlich hinter dem Königshaus steht. Da hat sich nicht so viel verändert. Und auch, was Sie gerade eben angesprochen hatten, ja, mit diesem Putschversuch, dem angeblichen, darüber wird auch nicht berichtet. Da wird viel in der westlichen Welt berichtet, aber im Land gar nicht, ne? Also es wird totgeschwiegen, ne? Und auf Majestätsbeleidigung steht ja auch eine Haftstrafe. Also man muss ins Gefängnis, wenn man das Königshaus beleidigt. Also.
Naja, das sind immer diese anderen Sitten in anderen Monarchien oder auch andere Gesetze, wo man bei uns immer denkt, man kann über alles hinwegtreten. Wenn man bei uns den Bundespräsidenten sonst wie beleidigt, ja, was soll das schon geben? Dann zahlt man vielleicht eine Geldstrafe. Aber in anderen Ländern ist das halt nicht so. Wer dort sich absolut unflätig übernimmt, der kann auch schon mal, wie man sagt, in den Knast wandern. Mhm. Und ob das nun gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit der Pressefreiheit ist es in Jordanien mit Sicherheit nicht so freizügig geregelt wie bei uns, obwohl es dort auch internationale Zeitungen gibt. Und ich habe dort auch am Kiosk westliche Zeitungen und Zeitschriften gesehen. Also es ist nicht so, dass die völlig aus der Welt sind. Internet haben die auch. Und das ist übrigens das jetzt noch, wo Sie eben von dem Kronprinzen sprachen, der in Hausarrest ist. Also er ist offiziell nach eigenem Bekunden auf sanften Druck aus dem Königshaus ausgetreten, ist kein Prinz mehr, darf sich in Jordanien und zwar nur in Amman frei bewegen. Mhm. Allerdings hat er kein Handy und auch kein Internet. Das darf er nicht benutzen.
Ja, ja.
Und das ist dann eben so was, eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Ja, aber es ist trotzdem eine Strafe. Ne? Wenn man nur so leben kann, da muss ich ja auch mal ein großes Fragezeichen hinten dran setzen. Ne? Aber es ist ja so, dass gerade Jordanien ja zusammengesetzt ist, also von verschiedenen arabischen Stämmen, von vielen Migranten, Palästinensern. Und Sie haben haben es ja angesprochen, dass mit den Hochzeiten oder das Einheiraten in andere Länder, Abdullah hat ja die Palästinenserin geheiratet, beziehungsweise ist ja auch eine Migrantin gewesen. Die Familie ist ja geflüchtet aus Kuwait, als Saddam Hussein eingefallen ist. Und sie hat ja in Kairo studiert, BWL. Ist auch sehr westlich. Sie war an der amerikanischen Uni. Sie ist auch sehr beliebt und sie hat fast 10 Millionen Follower auf Instagram. Also man sieht daran, wie beliebt sie ist, ne, die Königin jetzt.
Ich würde das mal so nennen. Rania hat genauso wie ihre Vorgängerin nur eine ungeheure Strahlkraft. Mhm. Und das ist es eben, was wir denn vor allen Dingen auch in der westlichen Welt, das muss man so sagen, so lieben. Denn Rania kommt oft nach Europa hier zu uns, auch in Deutschland. Sie geht auf Galas, sammelt Spenden mhm. ein. Sie nimmt aber auch an großen internationalen Konferenzen teil. Auf ihr Wort hört man dort oder sie wird gehört. Mhm. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und sie kleidet sich so elegant, so schön. Sie ist ein absoluter Hingucker.
Ja, also sie ist ja auch jünger als ihr Mann Abdullah. Also Abdullah ist ja 1962 geboren.
Ist 61 und Rania ist 52.
Genau. Und die haben zusammen ja 4 Kinder. Der Älteste, der Kronprinz Hussein. Und das Interessante war ja jetzt, es gab ja 2 Hochzeiten im jordanischen Königshaus und da gab es ja auch nochmal eine wahnsinnige Medienpräsenz. Das Interessante daran ist ja auch, dass als der Sohn Hussein jetzt geheiratet hat, er hat ja eine aus Saudi-Arabien geheiratet. Sie ist mit dem Königshaus verwandt. Sie sind natürlich ganz clever. Die Frage ist ja immer, ist es tatsächlich dann auch Liebe oder Kalkül? Aber das ist wohl, ich sag mal beides.
Ich sag mal so, der junge Prinz, der jetzt geheiratet hat, der heißt ja auch Hussein, nennen wir ihn mal Hussein Junior, sonst kommt man völlig durcheinander.
Ja, stimmt.
Er ist 28 und seine Frau ist übrigens ein Jahr älter. Sie ist also 29, sie ist auch eine absolut studierte Frau, auch hat in New York und in Los Angeles gelebt. Ja. Also sie kennt auch die westliche Welt und wir wissen ja noch gar nicht, und das sage ich immer, ob dieser Hussein Junior nun tatsächlich Kronprinz bleibt. Denn ich habe in der Zeit von letzten 25 Jahren, ja 4 Kronprinzen kennengelernt.
Ja.
Dann denkt man, naja, warum sollen da nicht noch 2 folgen? Da muss man erstmal abwarten, was sich da so tut. Das ist eben das, wenn man sagt, in ausländischen Monarchien, in fremdländischen Monarchien, da ticken die Uhren eben etwas anders. Und das ist, muss man akzeptieren einfach. Aber man hat ja gesehen, bei dieser großen, prunkvollen Hochzeit des Thronfolgers jetzt, dass alles, was im Adel Rang und Namen hatte, dort auch flugs hinmarschiert ist. Ob das Prinz William war oder ob das Kronprinzessin Victoria war. Ob selbst der alte König von Spanien.
Juan Carlos so, hat sich noch hingequält.
Ja, mit seiner Frau. Mit seiner Frau. In holder Eintracht. Da war Philipp von Belgien. Genauso wie Hakon von Norwegen.
Ja, ja.
Also es war wirklich alles da. Mhm. Und dann natürlich auch die Mutter stand mit Krönchen im Hintergrund. Mhm. Mit Diadem. Mhm. Und das ist eben dann die Muna. Und ich glaube mal, das zelebriert man. Wenn ich allerdings die Hochzeiten davor sehe, da waren sie auch alle da. Also Jordanien ist immer eine Reise für die Royals wert.
Und ich meine, Iman, also die jüngere Schwester von Hussein Junior, sage ich jetzt mal, die hat ja auch geheiratet. Die hat ja vor ihrem Bruder geheiratet, obwohl sie ja 2 Jahre jünger ist. Aber das war ja auch eine sehr pompöse Hochzeit. Und Königin Rania, also die Mutter, hat das Ganze auch sehr zelebriert und auch öffentlich gemacht auf Instagram. Und das hat ja bestimmt auch noch viel Beliebtheit, gerade in den westlichen Ländern und auch Aufmerksamkeit gebracht. Ne? Und das Interessante ist ja auch, dass diese Traditionen dann auch so gepflegt werden. Zum Beispiel als Hussein Junior ja jetzt geheiratet hat, da gab es ja dieses Hochzeitsbad, was ja arabisch ist. Ne? Und diese Henna-Nacht ist ja bei allen, also diese Nacht, wenn die Braut bemalt wird und wo nur Frauen sind. Also man sieht so, man versucht so beide Traditionen zu wahren und so alles in Einklang zu bringen. Und dann noch ist das Westliche ja auch nur mit dabei. Ne? Es wirkt ja sehr offen, das Königshaus. Also es gibt ja auf jeden Fall dieses Bild ab. Ne?
Das ist richtig. Und ich sage ja, wenn man dieses Gruppenbild sieht von den vielen Gästen bei der Hochzeit, dann kann man nur sagen, Jordanien ist absolut in der ersten Liga. Und das liegt natürlich, wie eben auch ganz richtig eben von Ihnen gesagt wurde, durch diese gute Pressearbeit, durch diese gute öffentliche Darstellung im Internet, dass man alle Kommunikationswege heute nutzt. Und da muss man ein gewisses Talent haben. Bloß das hat Iranier zum Beispiel, das lieben die sehr.
Übrigens hat der Kronprinz, also Hussein Junior, der hat auch eine Seite, aber der hat nur 1,7 Millionen Follower. Also die Mutter ist beliebter als er. Sagen wir mal so, der Insta-Account von Rania kommt etwas glamouröser daher und der vom Sohn, also von Hussein Junior, ist eher, sagen wir mal, eher ein nüchternerer Account.
Naja, nun sehe das nochmal eins. Ich sagte das immer von der ganz pragmatischen Seite. Ehrlich gesagt, diese jungen Prinzen in Jordanien sehen alle gleich aus. In meinen Augen. Das bedeutet also, ich würde, wenn ich so Leute wie ihn auf der Straße sehen würde, gar nicht sagen, Mensch, das ist ja Hussein Junior. Dagegen die ältere Generation, so wie diesen Abdullah und auch damals den König Hussein, den hätte man unbedingt erkannt und die Frauen vor allen Dingen auch, jedenfalls zur Zeit ihrer Blüte dort, wo sie eben so aufgetreten sind, wie wir das eben ja auch jetzt erleben bei Rania. Ja. Mhm. Und daher würde man sagen, Mensch, wenn die Rania irgendwo hinkommt, da gehen wir doch mal Königin schauen. Das ist etwas, was man dann auch getan hätte.
Allerdings, um noch mal auf die Historie ein bisschen zu kommen, auf das Königshaus. Sie sind ja deswegen das Königshaus, weil sie ja unmittelbare Nachfahren sind des Propheten Mohammeds. Also ist ja diese Dynastie der Haschimiten. Und deswegen gibt es die.
Ich kann dazu nur sagen, was meinen Sie, wie viele direkte Nachfahren von Mohammed, ich schon kennengelernt habe? Das ist gigantisch. Mhm. Aber das macht nichts. Das ist eben auch ein bisschen immer Sage dabei, aber es wird auch stimmen, lässt sich ja zurückverfolgen. Und damit ist dann sozusagen gleich außer Majestät noch so eure Heiligkeit dabei.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, ja. Und das zieht natürlich auf.
Also bevor Abdullah König wurde, ist es ja so gewesen, dass er als Prinz sehr viel unterwegs war mit seiner Frau. Er hat sich verkleidet und ist dann zum Beispiel zum Finanzamt gegangen, weil er irgendwie die Nachricht bekommen hat, da werden die Menschen schlecht behandelt. Ist dahin und hat dann Akten einfach mitgenommen und hat sich dann danach dem Amtsleiter gezeigt und hat gesagt, hier, ich konnte einfach die Akten mitnehmen und das geht hier gar nicht. Und das hatte zur Folge, dass plötzlich alle im Land dachten, oh Gott, Abdullah verkleidet sich, kommt hierher und wir fliegen auf. Und es hat wohl irgendwie das so einen Ruck gegeben, so gerade in den Ämtern, dass es da freundlicher zuging.
Hussein hat das gemacht als ganz frisch gebackener König, auch in anderen öffentlichen Bereichen. Zum Beispiel hat er sich als Taxifahrer ausgegeben, um mal zu sehen, wie sich die Gäste benehmen. Ja. Er hat sich auch als Gast eines Taxifahrers verkleidet, wenn man so will, um mal zu sehen, wie gehen die Taxifahrer hier mit den Leuten um. Er ist auch in der Gastronomie verkleidet oder unerkannt oder inkognito hat er sich gezeigt, um mal zu sehen, was kriegt man da eigentlich vorgesetzt, wenn man wie sich so gibt und so weiter. Und diese ganzen Zustände, die da so waren, da hat er dann schon ein bisschen durch sein Amts moralischen Druck ausgeübt und gesagt, nun reißt euch hier mal zusammen, wenn wir was werden wollen, dann aber auch auf einem gewissen Standard.
Abdullah, sein Credo ist ja, er ist König, er ist Diener seines Volkes und ich meine, dieses Flüchtlingslager ist das zweitgrößte in der Welt. Es sind ja viele syrische Flüchtlinge in Jordanien und da gehen die auch hin und es gibt ja auch so Schutzräume für Frauen und Kinder, also quasi Frauenhäuser, was das Königshaus ja auch betreibt. Also als ich da recherchiert habe und viel drüber gelesen habe und gesehen habe, dachte ich, es ist eigentlich ein gutes Land, aber dann war wieder so dieses, keine Pressefreiheit, Majestätsbeleidigung, schwierig und wenn man nicht, sagen wir mal, in der Spur läuft, auch schwierig, aber wenn man in der Spur läuft, hat man da eigentlich ein, sage ich mal, gutes Leben. Ich war so hin und bin auch immer noch hin und her gerissen. Wie ging es Ihnen denn, Herr Worlitz?
Diese Beobachtung ist völlig richtig. Ich bin ja auch dort in einem westlichen Hotel natürlich gewesen, in Amman und in einem westlichen Stadtviertel. Da gab es Dessous-Läden, man glaubte es kaum, da gab es aber auch Alkohol in den Läden. Die wurden dann während des Ramadan so mit Papier überdeckt, aber Ausländer durften das ab einer bestimmten Uhrzeit auch kaufen. Es ist also so ein Wang-Bang-Spiel, was man dort treibt zwischen wirklich arabischen Traditionen, Nahost-Traditionen und eben der westlichen Welt. Und das gelingt dort einigermaßen gut, weil die Leute ja auch gut leben wollen.
Genau.
Bloß wenn man so diese Einschränkungen sieht, die da sind, da muss man immer bedenken, da sind viele sogenannte Stämme, das sowas kennen wir ja hier Ja, genau. Und diese Stämme.
Ja, genau, ja. Diese Beduinenstämme, ne? Die sind ja sehr wichtig. Ja, und die bilden ja auch diese Basis für die königliche Macht.
Und die haben alle Flinten und reiten nicht unbedingt mehr Kamele, sondern haben auch gute kleine Militärwagen. Also das sind alles so kleine ausgerüstete Truppen. Und da muss man schon ab und zu mal, ich sag mal, eine gewisse Strenge walten lassen. Sonst bricht dort ein Chaos aus. Ja. Und wir brauchen Jordanien, die sogenannte westliche Welt braucht Jordanien als Konstante, auch als Unterstützer gegen so manche anderen Feinde, die sich da tummeln, als Luftwaffenbasis und. Ja. Und daher wird das auch unterstützt und auch eben diese Flüchtlingslager gefördert, dass dort eben keine Unruhen auftreten und dass die Leute sich wohlfühlen und vielleicht, anders als wir das hier manchmal denken, mit einer Perspektive, dass sich das dort mal bessern kann, dass es vielleicht auch ein Zurück gibt in irgendeiner Weise. Und das ist immerhin eine andere Perspektive als Flüchtlinge, die wir hier haben. Für die gibt es meistens kein Zurück.
Und es ist ja auch so, dass gerade auch das Königshaus Jordanien auch sehr Wert drauf legt, oder auch das Land Jordanien, auf Bildung. Also sie sagen, Bildung ist der Schlüssel zu allem und wir möchten, dass unsere Menschen gut ausgebildet sind, und das verfolgen sie auch, ne? Viele gehen ja ins Ausland, habe ich jetzt auch von dem Kollegen aus dem Studio in Kairo erfahren, gehen nach Saudi-Arabien, was nicht so toll ist, weil Jordanien ja auch die Menschen braucht. Aber nichtsdestotrotz ist das ja auch wieder was Gutes, was das Land macht. Und wissen Sie, was ich auch erstaunlich finde, Herr Wollitz, ist, dass alle möglichen Religionen da friedlich zusammenleben. Also Muslime, Christen. Und ich bin ja hellhörig geworden. Ich habe von einem Kollegen, SWR-Kollegen Alexander Stenzel, eine Ländermenschen-Abenteuer-Dokumentation gesehen über Jordanien. Und da war eine Frau, nicht verschleiert, aber sie hat verschleierte Cousinen. Also man kann als Frau auch da leben, wie man möchte. Man kann auch im Bikini am Strand liegen. Also das ist schon ein Unterschied, wie man da auch leben kann. Also jetzt aus der Frauenperspektive jetzt gerade auch raus, ne? Und in Restaurants kann man Alkohol trinken, ne? Also das ist schon nochmal eine andere arabische Welt.
Das kann ich alles bestätigen. Ich habe zum Beispiel auch Kirchen gesehen, habe Kirchen fotografiert. Mhm. Die hatten nur groß ihr Kreuz da. Da ich einmal im Januar war, da ist das ja so wie bei uns, dass so manche Weihnachtsdeko noch gar nicht abgeräumt ist. Da waren durchaus Schokoladen-Weihnachtsmänner in Schaufenstern zu sehen. Ja. Also man wunderte sich dann, dass das doch alles eigentlich so war in einigen Gebieten der Stadt eben wie bei uns. Aber in diese Gebiete hätte jeder gehen können. Also es ist ja nicht so, dass das abgeschottet war oder dass man das nicht sehen sollte. Und das fand ich eben auch schon sehr, sehr gut, diese westliche Reklame auch, dass jetzt Kosmetik war oder sonst was. Alles war da auch auf großen Bannern zu sehen. Das ist eben so, dass man sich dann auf der Stelle nicht fremd fühlte. Und das im Bikini, was Sie da ansprachen, das liegt sicherlich an den schönen Badestränden, die es dort gibt.
Ja, klar.
Das Rote Meer ist dicht dabei. Und da möchte man natürlich Touristen haben. Richtig. Und denen kann man ja schlecht sagen, nun zieht euch mal ordentlich was über, ehe ins Wasser geht.
Ja, klar. Ich meine, das Land Jordanien hat ja 10 Millionen Einwohner nur, hat nicht selbst so viele Ressourcen und lebt natürlich auch vom Tourismus. Und wenn das attraktiv ist, ich meine, mit Petra, ich meine, das ist natürlich auch so ein Magnet, ne, was man mal gesehen haben sollte im Leben. Nicole, die Technikerin, meine Kollegin, nickt mit dem Kopf. War sie schon in Petra? Oh, sie war schon in Jordanien. Ja, ach toll. Eigentlich können Sie etwas darüber reden, aber sie ist so schüchtern, Herr Wollitz. Sie will ja nie was sagen. Sie ist sehr royal affin. Ich glaube, sie freut sich auch immer, wenn sie meinen Podcast mit aufzeichnen darf. Aber sie will selbst nie was sagen. Irgendwann habe ich sie. Irgendwann knacke ich sie, so wie sie die Pressedamen da geknackt haben. Ich bin dran.
Wir haben eben Petra angesprochen. Ja. Das ist tatsächlich natürlich ein touristisches Highlight. Ja. Ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen.
Oh, schade.
Aus einem praktischen Grund. Das Team ist morgens um 3 Uhr aufgebrochen, weil sie unbedingt den Sonnenaufgang auf der Wüste filmen wollten.
Ja.
Und danach nach Petra. Und da habe ich gedacht, das werde ich mir schenken. Ich steh nicht um 2.30 Uhr auf. Da bin ich nämlich erst ins Bett gegangen. Da habe ich gedacht, das kommt mal wieder, vielleicht kommt es wieder, vielleicht kommt es auch nicht. Mhm. Aber ich war ja kurz davor.
Ja, ich glaube auch den Menschen, die dort leben, auch so, wie Sie sagen, ja, mit der westlichen Reklame. Und ich meine, es ist ja wie so eine, ich sage mal, eine Scheindemokratie. Man hat das Gefühl, man lebt sehr frei und westlich und hat dann auch so, wahrscheinlich deswegen auch so eine Stabilität. Weil ich meine, es ist natürlich so, dass es ja gar nicht auch zum Ton gehört, dass man überhaupt irgendwas gegen das Königshaus sagt. Das ist ja in der arabischen Tradition, das hat mir der Kollege in Kairo gesagt, gehört es sich nicht, dass man Abdullah bloßstellt.
Gut, man könnte es auch einfach nur mal Respekt oder Anerkennung oder auch Zurückhaltung und vielleicht auch etwas sagen, wenn ich nicht von allem hundertprozentig was verstehe, dann muss man auch nicht draufhauen. Das macht man bei uns ja manchmal sehr voreilig und sehr gerne.
Ja.
Und aus dem Grunde ist das eine gewisse Mäßigung. Aber die Situation ist natürlich eine andere und ist so etwas, ich sag mal, ähnlich so wie Dubai. Mhm. Man kommt in eine Glitzerwelt und denkt, hier ist tobt der Bär. Mhm. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, dann ist es da strenger als im Vatikan. Und das ist dann eben so, dass man damit klarkommen muss.
Mhm.
Und ich denke mal, als Tourist genießt man alle Freiheiten. Man soll sich natürlich auch an die Regeln halten.
Ja.
Sie wissen den bösen thailändischen König,
den
darf man auch nicht beleidigen, dann sitzt man im Gefängnis.
Ja.
Auch die Touristen dürfen das nicht.
Ja.
Trotzdem ist in Jordanien die Monarchie längst nicht so offenkundig, wie bei uns ist. Es ist nicht wie in England, dass man dauernd Tassen sieht, auf denen das königliche Konterfei abgebildet ist. Man sieht keine Krönchen hier und Krönchen da.
Mhm.
Das ist schon zurückhaltender. Also da würde ich mal sagen, spielt die Monarchie jetzt nicht alle PR-Karten aus, wie vielleicht in England, wie vielleicht in Dänemark, wo sie auch in jedem Kiosk Königin Margrethe auf der Postkarte kriegen oder sonst wie auf irgendwelchen Souvenirs. Und das ist eben anders und da denke ich mal, das ist wieder positiver in irgendeiner Form.
Ja.
Man vermarktet das Königshaus dort nicht und es ist dadurch natürlich auch undurchsichtiger.
Mhm.
Schon alleine diese Paläste, die man dort hat, die kennt kein Mensch. Es gibt keinen Palast, wo Touristenbusse längs fahren, weil sie gar nicht zu sehen sind. Es sind eher Villen. Es gibt auch einen Repräsentativen, der ist inzwischen völlig verwachsen mit Bäumen davor.
Mhm.
Also man zeigt das nicht. Man ist einfach da, man lebt dort und man merkt es dann nur, das ganze Straßenzüge mit einmal abgesperrt sind oder es da so eine Art, nennt es mal Verteidigungsringe gibt, wo man durch einen Ring nach dem anderen fahren muss, bis man sich dem Haus nähert.
Ja, ja, klar. Wo Sie sagen, so ein bisschen undurchsichtig, es war ja so, dass König Abdullah ja auch so ein bisschen in die Schlagzeilen geraten ist, wegen WikiLeaks, ne? Da gab es ja auch so ein paar Offshore Firmen und irgendwo, wo Geld liegen soll. Aber diese Aussagen wurden dann dementiert. Aber man weiß so richtig nichts, wie es da so abläuft, wie viel Geld das Königshaus hat. Es ist ja nicht wie in Großbritannien, dass es da diesen Bericht gibt. Man weiß ganz genau, wer was ausgibt, wer wie viel kostet.
Das ist richtig. Großbritannien kann es ja auch zeigen. Die haben von allem genug, auch vom Geld. Aber was bei uns manchmal so in der Politik an Geld vorhanden ist, da wird ja auch nicht unbedingt drüber geredet so gerne. Auch nicht, wer an welcher Firma beteiligt ist, wenn es nicht unbedingt mal rauskommen muss. Und das, denke ich, wird dort ähnlich sein. Denn das jordanische Königshaus, also sprich König Hussein, der damals ja noch aktiver international war als der jetzige König, der hatte zum Beispiel in Österreich Besitzungen, der hatte in London Villen und in Amerika, da leben Könige nur zum Teil in London und in Amerika. Also das war ja immer, wo man dann sich fragte, wo kommt das her oder was ist das für Geld? Andererseits natürlich haben die auch Geld, wenn man so will, geerbt und wo das Geerbte wieder herkommt, das darf man bei unseren Monarchien auch nicht erfragen. Das ist natürlich irgendwann mal dem Volke abgeknüpft worden.
Ja.
Vor vielen, vielen hundert Jahren. Das hat sich aber dann dank guter Wirtschaft erhalten und dank guter Connection. Also ich sehe jedenfalls persönlich im jordanischen Königshaus nicht irgendwelche Großskandale.
Mhm.
Die können natürlich jederzeit kommen.
Dann hängt
man sich zu weit aus dem Fenster.
Ja.
Und ich denke auch, das ist stabil.
Mhm.
Es ist stabil, selbst wenn etwas völlig Unvorhergesehenes passieren sollte, ist die Nachfolge dank wirklich eines guten Stammes, oder ich meine jetzt Familienstammes, es könnte ein Sohn den anderen Sohn vertreten, nahtlos. Also die haben alle, wie man so schön sagt, Ahnung.
Mit dem Geld, gerade König Abdullah hat ja in Sandhurst den Sportplatz finanziert. Also er steht ihm ja immer noch sehr nahe, dieser Akademie. Und er hat sich ja auch operieren lassen. Bei uns in Frankfurt in der Klinik hat er eine Bandscheiben-OP. Also da gibt es auch so eine Verbindung auch, ja, einfach mit dem Besten. Er war ja auch 2022 bei Bundeskanzler Scholz. Und da werden ja auch immer wieder, klar, diese guten Beziehungen betont. Aber dahinter steht natürlich auch dieses riesige Flüchtlingslager, welches ja auch unterstützt wird. Klar, also aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, alle in der westlichen Welt atmen auf, wenn es in Jordanien stabil ist. Weil es einfach so eine Stabilität Sicherheitsfaktor ist. So ein kleiner Staat, der trotzdem so viel Stabilität bietet, ne?
Naja, und dazu gehört eben auch die Monarchie, denn da weiß man sozusagen, was man hat und was kommt. Ja. Bei Politikern weiß man nie, ob die sich die Taschen füllen oder wie das bei uns ja auch manchmal jetzt schon zu sehen ist in Europa, Türkei oder vielleicht auch Ungarn, wo sich Politikerdynastien bilden, die dann versuchen, ihre Verwandten in einflussreiche Ämter zu geben. Und das ist dann eben etwas, was man weitaus, ja, ich sag mal, verdächtiger oder unangenehmer empfindet, als wenn man bei einer Monarchie weiß, das ist Familie. Und die sind nun mal Prinzen und Prinzessinnen, also leben sie auch entsprechend. Mhm. Das ist dann eben auch geduldet und vielleicht auch gewollt. Es gab bei uns früher auch mal die Sprichwörter, wenn es dem König gut geht, dann geht es auch dem Volke in dem Empfinden nach gut. Das heißt, die freuten sich dann mit. Mhm. Und das ist eben etwas, was da sicherlich auch der Fall ist.
Aber es gab ja diesen einen Skandal mit der einen Halbschwester, die ja verheiratet war mit dem Emir von Dubai.
Ne? Richtig.
Und ich meine, es war ja auch nicht schön. Wir erinnern uns, gab es einen Scheidungsprozess, sie lebt jetzt in England. Aber komischerweise, diese Geschichte war laut meinem Kollegen gar nicht irgendwie Thema in der jordanischen Presse, sondern es war, die westlichen Medien haben sich da drauf gestürzt und haben darüber berichtet. Ne?
Es ist ja so, dass diese Tochter, von der wir jetzt sprechen, die Tochter von König Hussein und die Halbschwester vom jetzigen König, die heißt ja Haya, Haya von Jordanien, ist eine weltbekannte Sportlerin gewesen. Sie hat die größten Auszeichnungen als Frau, die man sich im Reitsport nur denken konnte, auch international in allen Gremien vertreten gewesen. Und ich habe sie auch kennengelernt, weil sie auch in Deutschland lange gelebt hat, bei Schockemöhle am Gestüt hatte sie geritten. Und ich habe damals irgendwie innerlich in mich hineingeguckt und denke, wie ist das denn möglich, als sie 2004 als sechste Nebenfrau den Emir von Dubai geheiratet hatte. Ja. Eine moderne, westlich orientierte junge Frau wird sechste Nebenfrau willentlich, wissentlich wohlgemerkt. Die Ehe hat ja immerhin auch 15 Jahre gehalten und dann gab es da eben ganz böse Turbulenzen. Sie ist geflohen, sie musste fliehen und zum Schluss hat sie ja ihrem Ex-Mann ziemlich viel ausgewischt. Er wurde in London vergattert, dass er von irgendwelchen Informationssystemen, Bespitzelungssystemen ausgeschlossen wurde. Nicht er, sondern Dubai. Und er soll vergattert worden sein, 650 Millionen Euro an Haya und ihre beiden Kinder zu zahlen. Das ist natürlich eine ganze Menge für einen x-fachen Millionär, natürlich die sogenannte Portokasse. Aber so ein Mann wurmt das gewaltig, weil er natürlich, dass er seine Ehre angekratzt sieht. Wie kann es eine Frau wagen, ihm sozusagen, wenn man beim Hund sagen würde, ans Bein zu machen?
Aber man hat davon jetzt auch gar nicht mehr so viel gehört. Das ist irgendwie Geschichte. War viel in den Schlagzeilen und irgendwie...
Naja gut, das Geld wurde 21 verurteilt. Also das ist nicht so lange her. Es gibt keine neuen Skandale da im Moment. Nur, dass es ja immer noch eine Tochter von diesem Emir gibt, die angeblich entführt worden ist. Was auch keiner weiß, was da eigentlich wirklich hintersteckt. Auf jeden Fall ist es nicht schön, was sich da abspielt. Der Mann ist sicherlich eine weitaus größere Gefahr für jedwede Demokratie oder für Rechte der Bevölkerung oder was man auch immer nennen will, als anderswo. Aber wir kümmern uns überhaupt nicht drum. Dubai ist Drehkreuz für einen Flugbetrieb. Aber das ist ja nun mal, es ist einfach so. Und so es wird sich ändern und da wird sich auch was ändern. Nur es ist eben noch ein langer Weg und daher kann man eben froh sein, dass es so Frauen gibt, wie sowohl die Königin Nur als die jetzige Königin Rania, die sich für Frauenrechte einsetzen, denn da hapert es ja in diesem Kulturkreis noch am meisten.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass gerade wenn Hussein Junior dann König wird, ne, dass seine Ehefrau Rashwa eine ähnliche Rolle einnehmen wird wie Rania. Hat ja eine ähnliche Ausbildung, dass sie, glaube ich, auch Richtung Saudi-Arabien diese Verbindungen, das noch stärker wird und dass da wahrscheinlich Förderungen fließen.
Die Frage ist ja erstmal, ob diese Ehe hält. Das ist in Jordanien, wie wir ja gesehen haben, nicht unbedingt üblich, aber beim jetzigen König Abdullah ist es ja auch sehr konstant. Also vielleicht schaut sich der Sohn das dort ab, was ihm ja auch zu wünschen ist und dass die Frau dann eine ähnliche Rolle einnimmt, das denke ich auch. Sie wird es dann auch genießen, im Mittelpunkt zu stehen, immer wenn alles so bleibt und sie würde es es dann auch genießen, von anderen Royals hofiert zu werden. Und dann steht man vielleicht bei Charles oder später bei William.
Ja, klar.
Und genießt die Popularität.
Ich habe ja ein Interview gesehen mit König Abdullah und ich fand, der strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus. Er hat eine gute Wortwahl, also er spricht unheimlich gut. Und er war ja auch schon beim EU-Parlament, durfte er auch schon sprechen. Also man sieht so, auch so, wie er angesehen ist und welche Bedeutung er auch hat, ne, der König.
Richtig, das ist natürlich dann die Wertschätzung nicht nur als Mensch, nicht nur als König, sondern eben auch als politische Kraft. Und das ist natürlich wichtig, dass das Wort eines solchen Menschen auf jeden Fall gehört wird. Und das finde ich ist immer schon etwas, dass man ihm nicht grundsätzlich negativ gegenübertritt. Und ich sage mal so, Jordanien hat in unseren Augen, spricht da für mich und für viele andere, das weiß ich, kein schlechtes Image.
Jetzt mache ich mal jetzt einen Strich, weil ich muss mir jetzt kurz noch einen Tee machen. Chrissy Kahn ist ja nicht da. Ich habe Tee dabei und da können wir die Gelegenheit mal nutzen. Sie können mal vielleicht ein Wasser trinken und ich mache mir schnell den Tee. Ha?
Das können wir machen.
So, Moment. Herr Wollitz, ich bin wieder da. Es ist ja schwarzer Tee. In den arabischen Ländern wird er ja auch gerne getrunken. Als Sie dort waren, Herr Wollitz, das würde ich gerne noch mal wissen. Sie waren ja in den Palästen. Wie kann man sich die vorstellen? Sind die so, wie ich war jetzt kürzlich in der Alhambra? Ist es so ähnlich? Kann man sich so vorstellen?
Was?
Ah, Chrissy Kahn. Ach Gott, hast du mich erschreckt.
Ich wäre dann soweit aus der Sendung draußen und ist der Tee fertig? Was hast du zu essen mitgebracht?
Ich habe nur eine Tasse dabei. Du bist heute nicht da.
Ja gut, aber ich habe mich gesputet jetzt gleich und dachte mir, komm, wenn ich es schaffe, dann kann ich euch noch begrüßen. Hallo, Herr Wollitz.
Ja, schönen guten Tag, Herr Kahn.
Stell dich da jetzt mal ins Mikro.
Liebe
Podcast-Hörer, ich bin total erschrocken, dass Sie jetzt hier reinkommen. Er hat ja moderiert bis gerade eben und kommt jetzt rein. Ich war jetzt so schön jetzt mit Herrn Wollitz und ich habe mir gerade einen Tee gemacht.
Ja, aber so ganz ohne mich geht's ja auch.
Sag mal schön hallo zu unseren Podcast-Fans.
Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid und dass ich jetzt auch da bin.
Wir haben nicht mehr so viel mit Herrn Lange, ich habe schon viel geredet mit Herrn Wolz über das jordanische Königshaus.
Oh, das ist sehr gut. Ich habe es alles verpasst, Mensch.
Ja.
Ja, das sind hübsche Frauen im jordanischen Königshaus.
Ah, da kommt wieder Chrissy Kahn, Herr Wolz.
Ja, ich habe es verpasst.
Hat er recht, ne?
Hat er auch, genau. Aber auch, ich sag mal, die Männer können sich auch da sehen lassen. Das sind ja nicht unbedingt, ich sag mal, so unangenehme Typen. Die sehen auch alle verdammt gut aus,
denke ich mal. Das stimmt. Hussein selbst, ne?
Ja, Chrissy Kahn, ich war jetzt gerade dabei, weil Jürgen Wollitz war auch schon in Jordanien, als royaler Reporter und Experte unterwegs war. Und ich habe mich jetzt gerade fragen wollen, wie es denn so in den Palästen aussieht. Ob man sich das so vorstellen kann wie die Alhambra mit den Nasriden-Palästen oder wie ist es da?
Es ist total orientalisch. Das darf man einfach sagen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind gewaltig. Es ist selbst in diesen kleinen Häusern alles schusssicheres Glas. Mhm. Also da ist man schon mal in sicherer Obhut. Und dann ist es wirklich das arabisch eingerichtet. Das Ganze, die Stoffe sind mit den entsprechenden Mustern. Mhm. Auf dem Tisch lagen bei der Königin nur große Kugeln mit Augen drauf. Das waren diese magischen Augen, die auch Unheil abhalten sollen. Es waren entsprechend Kerzen dort in so filigranen Ummantelungen und es brannte aber auch ganz normal ein Kamin da, denn in Jordanien ist es im Winter, das erste Mal war ich ja im Winter da, durchaus kühl und kalt und das machte das Ganze dann eben wieder irre gemütlich. Mhm. Die Räume waren ohne weiteres 12 Meter hoch, also es waren hohe Räume, die eben jetzt an die Alhambra in dem Sinne erinnern, dass wenn man diese Flure und so da durchging, aber dann da stand ein Flügel, auf dem waren Familienfotos und Personal war sehr gering. Mhm. Und das Witzige, für mich das Witzige war, dass die Hofdame der Königin, die uns den Orangensaft und was es da so an Häppchen gab, reichte, die kam aus Deutschland und ganz aus meiner Nähe, nämlich aus Schleswig-Holstein, aus einer Schauspielerfamilie.
Echt?
Eine Familie namens Schade. Es gab mehrere Schauspielerinnen, die Schade hießen. Und da hatte ich natürlich dann den besten Draht. Und dann haben wir natürlich mal so einen Witz gemacht. Also das hat natürlich die Königin nicht mitgekriegt. Die musste ja auch mal zwischendurch rausgehen. Wir hatten ja alle so tolle Gläser mit so einem Krönchen drauf. Und dann habe ich natürlich als Erster gesagt, oh, dann stecke ich mir ein. Das habe ich gleich ein Souvenir. Daraufhin sagte der andere, das mache ich auch. Und jetzt wurde unser Moderator total verrückt, weil er dachte, wir machen das. Wir haben doch bloß 6 Gläser da. Wir können doch nicht eins zurückgeben und sagen, das war's dann, ja. Das war natürlich nur ein Scherz. Ich hätte es gern mitgenommen.
Ja.
Liebend gern. Aber ich habe von der Königin ja noch ein persönliches Souvenir hinterher gekriegt. Mhm. Ich habe ihr ja Fotos geschickt von unseren Abenteuern dort. Aha. Und da kriegte ich dann ein schönes signiertes Foto als Dankeschön von ihr zurück. Und noch einen Brief von der anderen Pressebeauftragten, die noch mir erzählte, dass die Königin ein Foto davon ihrem anderen Stiefsohn Ali geschenkt hat. Warum, weiß ich nicht. Das hätte mich natürlich wahnsinnig interessiert. Warum kriegt Ali nun ein Foto? Aber es ist nun mal so. Und das sind eben die Uhren, die so in den Königshäusern ticken. Enorm menschlich, wenn man so sagen will. Enorm normal und dann auch unprätentiös, wenn man so das Ganze sieht. Nicht so, dass man dort auf allen Vieren angekrochen kommen sollte. Als dann allerdings der König kam, da hatten wir genau 20 Sekunden Zeit, das gesamte Gedöns, was man so mit hat, an Stativen und Hüllen und sonst was, aus der Vorhalle zu schaffen. Gott, okay. Da wollte er nicht drüber stolpern.
Okay,
aha. Und wollte er auch gar nicht sehen.
Ne? Ist ja auch sehr prunkvoll, Herr Wallis, ne? Also auch in diesem Königshaus. Oder würden Sie sagen, dass da gibt es einen Unterschied zu den Europäern?
Es ist natürlich schon ein Unterschied zwischen den Europäern. Bei uns ist mehr goldene Pracht. Dort herrschen eben diese braun-rot-Töne vor. Ja. Und auch eben das rustikale Holz. Mhm. Alles war mit Holz bis zur Decke, alles mit Büchern. Und dazwischen war dann allerdings der Computer der Königin. Und das, ich sagte ja, 98 war das. Mhm. Und da waren die schon dabei, ihren Internetauftritt einzurichten. Und haben uns noch stolz ihre ersten Versuche gezeigt, wie das dort diese Websites aussehen und aussehen sollten. Es war dann schon beachtlich. Man ging also mit der Zeit. Aber wir wissen, selbst die Queen hat irgendwann noch am Computer rum.
Das stimmt. Ich sage jetzt mal kurz Cheers aus einer Tasse, die ich nicht geklaut habe, sondern gekauft habe in Stockholm.
Das ist ja auch eine andere. Ne? Cheers. Also wenn du mit mir
angestoßen hättest. Das ist die neutralste gewesen jetzt.
Ist ja hübsch.
Ja, ne? Kennst du doch.
Lass dir, lass dir schmecken.
Also Cheers. Cheers, Herr Wallis, auf uns. Ne?
Ja.
Also ich glaube, dass da gerade in diesen Palästen dann auch dieses Kunsthandwerk so mehr im Vordergrund steht. Ne? Also Holzschnitzereien.
Genau. Aber auch diese silbernen Metallarbeiten, das filigranen Silber, was eben diese ganzen Nahostwelt, arabischen Welt gerne auch als Schmuck für Frauen verwendet wird. So große Ketten, aber auch schmuckvolle Anfänger eben.
Sie waren ja zweimal dort. Gab es auch immer so ein Erlebnis, wo Sie gedacht haben, das gibt's doch gar nicht?
Na ja, gut, das passierte einem da fast jeden Tag in irgendeiner Form. Und das war zum Beispiel auch, ich sag mal, diese menschliche Seite, die ich da erlebt hatte. Ich hatte beim zweiten Mal der Königin auch ein paar Zeitschriften mitgebracht, die hier, weil hier gerade große Reportagen, so wie jetzt diese Hochzeitsreportagen, und die hatte ich der Referentin in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier könnt ihr ja mal gucken. Und dann drehte ich mich nachher um. Da war der Wagen genau 8 Meter weitergefahren. Dann hatte er gestoppt und da sah ich, wie die Königin und die junge Frau beide den Kopf zusammengesteckt hatten und erstmal diese ganzen Blätter, die wir so vom Kiosk kennen, durchgeblättert haben. Und ich sah sie da förmlich kichern und sich freuen. Und da habe ich gedacht, sowas würde bei der Queen natürlich nicht passieren. Mhm. Auch nicht bei Königin Margrethe von Dänemark. Mhm. Vielleicht bei Meghan, aber die will nur gucken, ob sie auch gut wegkommt.
Hier dein
sind wir wieder beim Thema. Danke, Herr Wallis. Wir sind da ja auf einer Linie.
Ja, willst du noch irgendwas wissen, Chrissy Kahn? Also ich meine, wir haben vieles besprochen.
Ja, ich will mich jetzt hier nicht doppeln mit dir. Und außerdem,
nee, aber vielleicht gibt es ja was, was wir vergessen haben, vielleicht über Jordanien, über das Königshaus, also, was dich interessiert.
Eine Bauchtanztruppe habe ich da nicht erlebt. Und es war aber so, wenn dort Hochzeiten gefeiert wurden, also das war dann nicht im Ramadan, sondern im Sommermonat, da ging die Post ab, das kann ich Ihnen sagen. Und da waren die Buffets in den Hotels so, dass man wirklich sagen durfte, da haben sich die Platten gebogen. Die Tischplatten. Und daran sieht man eben auch diesen großen Unterschied zwischen der reichen Stadtbevölkerung und überhaupt der reichen Bevölkerung, als dann eben den Armen, denn wenn wir über Land gefahren sind, da waren wirklich jämmerliche Zelte, in denen die Leute hausten, aber wir haben auch mit ihnen sprechen können, sie hatten keine Angst, es war eher die Verständigung, die Probleme bereitete und die waren durchaus zufrieden, da war der Mann Taxifahrer und die Frau hütete 6 Kinder und 6 Ziegen und ein paar Hühner gackerten darum und das war aber trotzdem so, die wartete nun auf ihre Hausarbeit gemacht und wartete auf den Mann und der brachte dann ja irgendwie ein bisschen Geld mit nach Hause. Also es funktionierte das System und ansonsten war das eben so dieses, selbst bei kleinen Leuten, dieses Raubrittertum, das heißt, wenn irgendwo ein freies Grundstück war, dann baute man da erstmal sein Zelt auf.
Ah ja, gut,
so. Ja genau, das wäre bei uns nicht möglich gewesen. Das heißt also, überall standen die Zelte rum und das dann eben auch in guter Lage zum Teil, weil da noch gebaut werden sollte und das ist eben auch, wo man dann sagt, ja Leute, es funktioniert funktioniert ja irgendwie, es funktioniert.
Ja, und König Abdullah hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, er möchte ja einen Mittelstand erschaffen in Jordanien, hat er schon mit angefangen. Also gerade das Thema Bildung, was wir ja angesprochen hatten, um da auch so einen Mittelstand zu bilden. Und ich glaube, gerade was Sie angesprochen haben, diese Bilder, sagen wir mal, nicht mehr so zu haben in Jordanien, ne? Dass man so eine Chance hat, aufzusteigen, weil man gut ausgebildet ist, weil man irgendwie im Dienstleistungssektor, im Touri-Sektor drin ist. Diese Möglichkeit besteht ja dann durch die Bildung. Also sagen wir mal so, die Jordanier werden und Jordanierinnen werden nicht klein gehalten. Ne?
Sicherlich nicht. Und ich denke auch, dass Amman zumindest eine gute Universität hat. Mhm. Ich
weiß, also die Hauptstadt. Ne?
Genau. Mhm. Und es werden dort auch Unikliniken sein. Es werden im Lande Ärzte sein. Also es war nicht so, dass wir irgendwie geglaubt haben, uns da sehr in so ein Entwicklungsland begeben zu haben, wo man denkt, oh Gott, oh Gott. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, ordentliche Autos fuhr die sogenannte Mittelschicht da aber auch. Mhm. Da blitzte alles, da war alles gewaschen und Autowaschstraßen. Das war nicht so, dass da die letzten Schaluppen rumgurkten auf den Straßen. Ja. Die hat man ab und zu mal gesehen. Aber es war alles eigentlich sehr normal. Mhm. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her.
Naja. Und wahrscheinlich ist bei den Innenspiegeln dieses Auge dran, das man so kennt, um das Böse abzufangen.
Das kann
das
gut
baumelt
sein.
Genau. Da. Genau. Genau. Chrissy Kahn.
Ja. Huh? Was habe ich gelernt? Wolltest du jetzt
fragen? Nein, du wolltest fragen. In der kurzen Zeit,
das Auge.
Aber hast du noch irgendwie so eine Frage? Vielleicht haben wir es noch nicht besprochen.
Ja, nee, also ich habe überlegt, wir hatten ja jetzt auch gerade angesprochen, ne, wie das mit den Untertanen. Mhm. Weil gerade wenn dieses Gefälle ja so breit ist, so hoch ist, ne, inwiefern man dann wirklich sich auch kümmert um diese Menschen.
Machen sie, haben wir schon besprochen. Ja. Ja, das Königshaus tut es sehr. Wenn du die Folge dann hörst, dann weißt du Bescheid.
Danke für die zu spät gekommenen.
Genau. Aber ich kann dazu noch sagen, dass zum Beispiel kein verordneter Jubel dort ist. Also es wurde nicht etwa Leute an die Straße gepeitscht, dass sie mal gucken sollten, dass da jetzt der König vorbeikommt oder so, sondern das geschah immer spontan und war immer herzlich. Und ich habe ja auch gesagt, die Königin fuhr ihren Wagen selber. Und das war dann eben auch so, dass man diesen Abstand, es war nicht dieser Abstand wie in anderen Monarchien. Mhm. Man fiel dort nicht auf die Knie und man verbeugte sich nicht in dem Sinne, dass man das sich ehrfürchtig verbeugte, sondern eher man verbeugte sich dort, wenn man guten Tag sagte, aus einfacher Hochachtung geben.
Da hattest du auch gesehen, als die Hochzeit war von Hussein Junior und mit Rashwa, als dann die ganzen Royals aus den anderen Königshäusern kamen oder auch Frau Biden. Man gibt sich die Hand, man umarmt sich. Also da gibt es nicht so dieses, wir machen jetzt mal einen Knicks. Ne? Also es ist mehr so dieses, ich sag mal, Kumpelhafte. Ne?
Ja, ja, und diese Königinnen, das muss man sagen, ob das jetzt Rania oder Nur ist als Vorgängerin, wenn die in Jordanien auch zu öffentlichen Veranstaltungen gehen, zu Konferenzen, zu Tagungen, die werden behandelt wie jeder andere auch. Mhm. Da gibt es nichts von wegen, Frauen machen dies, Frauen müssen da sitzen oder sonst was, sondern da sieht man eben diese Gleichberechtigung verwirklicht. Ob die jetzt nur für einen Moment gilt oder ob man die Frau kurz vorher zum Mann erklärt hat, das weiß ich natürlich auch. Nee, sowas gibt es ja auch manchmal, dass man sagt, wir nennen sie jetzt mal für 15 Minuten einen Herrn und dann darf sie ja machen, was sie will. Aber den Eindruck hatte ich nicht, sondern ich hatte den Eindruck, als wenn man da ganz normal seinen Job machte. Und ich habe ja auch in Büros, in Banken und auch in den Flüchtlingsheimen einfach Frauen ganz normaler westlicher Prägung gesehen, die dort ihren Job machten, die am Computer saßen, die Bescheid wussten. Also das war jetzt nicht so, dass man sagt, da sind nur Menschen, die irgendwie sich immer noch ducken oder klein machen. Das war nicht der Fall. Es war so geprägt eigentlich wie bei uns. Mhm. Ob das gut ist oder schlecht ist, das muss jeder selbst für sich entscheiden.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, man weiß, dass es einfach der Stabilität zugute kommt, wenn jeder zufrieden ist. Die wissen ganz genau, wenn wir so und so mit unseren Untertanen, sage ich mal, wie Chrissy Kahn jetzt sagt, umgeht oder sie so leben lässt, wie sie dürfen, auch die Frauen, dass es dann einfach gut ist für alle.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Aha, genau. Ja, Chrissy Kahn. Hast du jetzt in diesen, ich sag mal, 10 Minuten schon was gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Europäischer Königsprunk golden und jordanischer Königsprunk holzvertefelt.
Aha, mehr nicht.
Ja, entschuldige mal bitte, für die kurze Zeit musst du jetzt auch ein bisschen zufrieden sein.
Ja, ich bin zufrieden. Ja, Herr Wollitz, also wir könnten ja noch Stunden sprechen über das jordanische Königshaus. Vielleicht müssen wir noch mal eine zweite Folge auf jeden Fall aufnehmen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit hatten und dass Sie von Erlebnissen berichtet haben. Und ich will jetzt auch mal sagen, ne, das nächste Mal Jordanien, dann müssen Sie den Sonnenaufgang in Petra mitmachen. Also da gibt es keine Ausrede.
Werde ich tun. Ich kann auch sagen, hat mich wieder sehr gefreut, dabei zu sein. Und das ist ja immer eine, wirklich eine Bereicherung des Tages, Ihr Podcast.
Ah, oh, das freut mich doch sehr. Christian, hast du das gehört?
Kannst du mal sehen.
Es geht mir runter, ne?
Da geht's
also, weil ich es auch schön finde, Herr Wollitz, dass Sie mit Ihren Jahren, wir wissen es ja vom Anfang, ne? Weil das Alter, weiß ich, hat auch Herr Wollitz gesagt.
Ach,
so.
Guck mal da.
Ja.
Kann ich auch nachhören, ja.
Ja, genau. Und dass Sie dann einfach auch noch Lust drauf haben, davon zu berichten, wie das mal so war. Und ich denke, wir kriegen da einfach immer schöne Einblicke, ne? Herr Wollitz, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Hören Sie wieder rein in meinen Podcast, in die neue Folge. Und sagen Sie es weiter. Sie haben doch noch ganz viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen, oder?
Habe ich noch ein paar. Und die sind auch alle so modern eingestellt, dass sie früher gar nicht Podcasts schreiben konnten, aber heute welche machen. Genau.
Ach so, so sieht's aus, ne?
So sieht's aus, genau.
Aber es kann ja nur einen geben, ne? Nein, es war nicht. Ein royalen Podcast.
Ein royalen, richtig. Den royalen.
Chrissy Kransch, ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen, als du plötzlich die Tür aufgerissen hast, aber es macht nichts. Ich habe mich sehr gefreut.
Zum Glück stehst du noch da.
Ich sage auch nochmal herzlichen Dank an den Kollegen Abdulba Zaran im ARD-Studio in Kairo, der mir so tolle Hintergrundinfos gegeben hat. Herr Wollitz, Sie müssen weg, ne? Habe ich mitbekommen. Sie haben ein bisschen Druck, ne? Wie es so ist als Rentner, ne? Da hat man ja keine Zeit.
Ich sitze noch, aber ich stehe nicht schon.
Okay.
Aber es geht gleich los.
Alles
okay,
klar.
Herzlichen Ihnen, Dank auch von mir, ne? Und bye-bye.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, alles klar. Ja,
tschüss, danke.
Danke Ihnen, Herr Wollitz. Ja, Chrissy Kahn. Herr Wolz ist jetzt weg, wie es halt mit den Rentnern ist, die haben ja nie Zeit.
Ja, das
ne?
ist so, aber das ist ja immer gut,
ja.
Da sind die
aber
immer noch zufrieden.
Er hat es noch mit hier reinwursteln können, weil ich wollte dich mit dabei haben, du hast moderiert, hab gedacht, wir machen es nach deiner Moderation, da konnte aber Herr Wolz leider nicht.
Naja,
er musste jetzt weg. Also es war eine super Folge, Chrissy Kahn, du hättest so viel gelernt, so viel. Ich will da gerne mal hin. Jetzt, wo ich die Alhambra gesehen habe, mit diesen Nasriden-Palästen, es ist einfach toll. Was ist denn jetzt? Was lachst du so?
Nein, alles gut.
Was lachst du denn?
Du musst weiter, jetzt, du musst es nochmal machen. Ich hätte schon seit 10 Minuten fertig sein können.
Chrissy Kahn, ne? Was ist da zu sagen? Das stimmt so nicht. Ja, ich wollte dich jetzt noch mit einbinden.
Weißt du? Jetzt. Setz noch
das
mal
bleibt
an.
Alles. Ich schneide das
Nein,
nicht raus.
Natürlich.
Vergiss es, ich lasse das drin. Das ist doch mal was Schönes hier. Das wollen die Leute doch hören.
Ja,
das schneiden
absolut.
Wir nicht raus.
Die Off-Takes in den On-Takes, wie man schon sagt.
Chrissy Kahn dachte immer noch, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Was hast denn du was getrunken?
Das ist nach 4 Stunden Sendung, da ist man so ein bisschen Gaga in Hand.
Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuhören und folgt mir auf Insta. Ich meine, 10 Millionen Follower wie Königin Rania. Da müssen wir noch ein bisschen rühren. Ein paar Reels machen, Chrissy Kahn. Da
haben wir bald drin.
Mhm. Ob da welche gekauft sind? Ich meine, Geld haben sie ja. Ne?
Nein. Nee, ich gerade eben, wie wir gehört haben, am Straßenrand, die sind nicht extra dahingestellt worden, die Leute, sondern das war alles spontan.
Also ich meine, der Kronprinz hat viel weniger, ne?
Echt?
Ja. Ich meine, du weißt noch nicht mal, wie man Instagram schreibt.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber deine Mutter. So, liebe Grüße an die Mutter von Christian Kahn.
Dankeschön. Sie freut sich jetzt bestimmt, wenn sie es hört.
Mit Sicherheit. So, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Chrissy Kahn, du sagst es auch nochmal schön tschüss. Ne? Ja,
Dankeschön, tschüss. Ich freue mich auch, dass ihr alle dabei seid und wir jetzt irgendwie dann doch darüber wieder in Kontakt treten konnten, auch wenn das erstmal nicht so geplant war. Ach, super.
Also ich habe mich gefreut, dass du mich jetzt überrascht hast.
Ja, sehr
ich mag Überraschungen übrigens sehr.
Oh.
I love surprises.
Yeah, it's great.
Also, bis zum nächsten Mal.
Das war Annelies royale Welt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und es war mal wieder
eine große Freude.
Indeed. Auf jeden Fall weitersagen.
Yes, sagt es weiter. Ja.